Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast, einer Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Mein Name ist Katrin Rönicke und in dieser Reihe spreche ich mit unseren Gästen darüber, wie Vielfalt und Demokratie schon bei den kleinsten Kindern gefördert und gelernt werden können. In der Kindertagesbetreuung, in der Kita und auch in der Kindertagespflege. In der ersten Folge dieses Podcasts, die ich Ihnen sehr ans Herzen legen möchte, ging es ja um das Thema Partizipation, also aktive Mitbestimmung, insbesondere auch in Krisenzeiten wie Corona. Wir haben da mit Professor Dr. Reingard Knauer über die Möglichkeiten der Mitbestimmung und auch die Förderung von Partizipation im Kita-Alltag gesprochen. Und so ein bisschen wird das heute auch noch eine Rolle spielen, aber erst später. Heute wollen wir nämlich vor allem einen Aspekt der Vielfaltsbildung in den Blick nehmen. Also wie kann in der frühen Kindheit auch schon für Vielfalt sensibilisiert werden? Denn Vielfalt, das ist ja, wenn alle sich irgendwie beteiligen können, wenn es auch unterschiedliche Hintergründe gibt, ob das jetzt sozioökonomische oder kulturelle Hintergründe sind, wenn alle eingebunden sind und auch individuell angesprochen werden. Und dass das nicht immer ganz leicht ist, das sehen wir ja in der Gesellschaft als Erwachsene auch an vielen Orten. Es gibt unterschiedlichste Merkmale, wegen denen Menschen ausgeschlossen und diskriminiert werden. Da ist Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Behinderung zum Beispiel zu nennen. Und für die heutige Folge haben wir uns eine dieser Diskriminierungsformen herausgepickt, nämlich den Klassismus, den wir uns mal genauer anschauen wollen. Das ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres sozialen Statuses oder des angenommenen sozialen Statuses. Da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf kommen. In einer der kommenden Folgen werden wir dann auch noch über Rassismus sprechen. Heute Klassismus. Und unsere ExpertInnen befassen sich aus unterschiedlichsten Perspektiven damit. Und zwar begrüße ich heute bei mir im Remote-Studio Frances Seeg, KulturanthropologIn, GeschlechterforscherIn und Antidiskriminierungstrainerin und derzeit Postdoc an der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo Frances Seeg.
Hallo.
Sie geben außerdem Fortbildungen und Vorträge zu den Themen Klassismus, Care und geschlechtliche Vielfalt. Und was für mich sehr hilfreich war bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, Sie haben auch ein Buch mit herausgegeben, das heißt Solidarisch gegen Klassismus und hat Beiträge unterschiedlichster AutorInnen versammelt. Außerdem begrüße ich heute bei mir Professorin Katrin Reimer-Gordinskaya, Professorin für kindliche Entwicklung, Bildung und Sozialisation an der Hochschule Magdeburg-Stendal und stellvertretende Vorsitzende des Kompetenzzentrums Frühe Bildung. Guten Tag, Frau Reimer-Gordinskaya.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sie forschen außerdem für den Berlin-Monitor zu Klassismus und arbeiten an einer Handreichung für die Kita-Praxis zum Umgang mit Heterogenität entlang von Klasse, Race, Geschlecht und Alter. Und zu all dem bieten Sie auch Vorträge und Workshops an, also genau unser Thema Vielfalt heute. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, Klassismus ist eine Diskriminierungsform, die sich auf den sozialen Status bezieht oder den angenommenen sozialen Status. Das war so ein bisschen die trockene Definition aus dem Lexikon. Wie definieren Sie beide denn für sich Klassismus? Frances Seeg vielleicht als Erste.
Ja, ich würde Klassismus ein bisschen anders definieren. Also für mich ist Klassismus die Diskriminierung entlang von der Klassenherkunft oder der aktuellen Klassenposition. Also es geht zum einen um beispielsweise die Diskriminierung von Menschen aus einkommensarmen Familien, aus nicht-akademischen Familien, aus Arbeiterinnenfamilien oder auch die Diskriminierung von Care-Leavern, also Menschen, die in der Jugendhilfe sind, also Pflegekinder, Heimkinder. Und dann geht es natürlich ganz klar um den sozialen Status oder die Klassenposition, also um die Diskriminierung von wohnungslosen Menschen, von einkommensarmen Menschen, von Menschen, die beispielsweise Arbeitslosengeld II beziehen. Und die Frage von der zugeschriebenen Klassenposition finde ich eine sehr komplizierte. Ich denke, da sollte man sich die Einzelfälle anschauen. Für mich sind es dann meistens eher andere Diskriminierungsformen, die dazu führen, dass Menschen eine andere Klasse sozusagen zugeschrieben wird. Aber es ist vielleicht, finde ich, eine relativ komplexe Frage. Ich finde es aber immer wichtig, sich beide Achsen anzuschauen, also die soziale Herkunft oder Klassenherkunft und den sozialen Status oder die Klassenposition. Und ob man dann den Klassebegriff da mit reinnimmt in die Definition oder nicht, ist natürlich immer eine politische Frage, ob Mensch denkt, wir leben in einer Klassengesellschaft und es gibt wenig Möglichkeiten für soziale Mobilität oder ob man da eine andere Definition wählt. ich persönlich würde schon auch davon sprechen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und finde es auch wichtig, weil bei Klassismus ist ja auch der Klassenbegriff mit drin, aus gutem Grund, und da vielleicht auch dran festzuhalten.
Ja, das ist interessant, dass Sie das auch nochmal sagen, weil man das Gefühl hat, dass man sagt, also wenn man sagt sozialer Status, dass man sich so ein bisschen versucht zu drücken um den Begriff Klasse. Wie sehen Sie das, Frau Reimer-Gordinskaya?
Also ich kann gut an dem anknüpfen, was du zuletzt gesagt hast, Francis, weil für mich schon sehr, sehr wichtig ist, davon auszugehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eine klassenbezogene Sozialstruktur hat, und dass auf dieser Grundlage dann verständlich wird, was als Klassismus in der Erfahrung von ganz unterschiedlichen Menschen, die du jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet hast, in Erscheinung tritt. Und dass wir beides gleichermaßen in den Blick nehmen müssen. Das ist also Klassismus, also die Erfahrung von, ich würde sagen, eben klassenbezogene Diskriminierung nicht gäbe, wenn wir nicht in einer Klassengesellschaft leben würden. Und vielleicht mit Blick auf Kita könnten wir mal gemeinsam überlegen, was für Facetten da wichtig sind, weil aus meiner Sicht eben Klassenstruktur und Klassenverhältnisse ein so weites Feld sind und es auch so viele unterschiedliche Ansätze gibt, dass wir, also erstens kenne ich gar nicht alle und zweitens hätten wir gar nicht die Zeit, das hier alles miteinander auszubreiten. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist einmal so eine Unterscheidung dazwischen mit Blick auf die KollegInnen in der Praxis. Die gehören zu denjenigen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist ein wichtiges Bestimmungsmoment. Also die können nicht darauf zurückgreifen, auf Vermögen, das sie dafür einsetzen können, um andere zu beschäftigen und daraus dann ein Einkommen zu generieren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein zweiter wichtiger Unterschied ist, das hatten Sie auch schon angedeutet, Frau Rönnecke, dass das auch ein Thema sein wird, zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Formen der Arbeit, die erwerbsförmig und teilweise aber auch nicht erwerbsförmig erbracht werden in der Gesellschaft. Also solche Arbeiten, die als Sorge- oder Care-Arbeit bezeichnet werden und solche, die eher Dinge des täglichen Bedarfs, also Lebensmittel herstellen. Das sind zwei wichtige Punkte, die ich vielleicht an der Stelle schon mal machen würde. Und ein drittes, wenn ich noch darf, Julia Friedrichs, die ja den Diskurs um Klassismus auch mit bestreitet, hat schon 2017 ein schönes Buch geschrieben, nämlich Gestatten Elite. Also, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass es tatsächlich nicht nur Unterschiede gibt in dieser Gesellschaft, sondern auch Gegensätze. Dass es Menschen gibt, die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie und ihre Kinder zur Elite gehören und gehören sollen und dass sie auch mit allen Mitteln dafür Sorge tragen, dass das so bleibt. Und da denke ich, hat eben, wenn man sich die Bildungspläne anguckt, die frühe Bildung ganz klar den Auftrag, solche Ungleichheiten mit abzumildern und die Chancen von Kindern zu erweitern, die nicht in entsprechenden Familien groß werden.
Ich merke, wir werden viel zu besprechen haben. Das ist auch gut so. Ich würde trotzdem, bevor wir dieses große Feld beackern, noch mal ein bisschen bei Ihnen bleiben und Sie beide fragen, warum für Sie persönlich oder wo der Auslöser für Sie persönlich war, sich damit zu befassen. Weil ich oft das Gefühl habe, wir reden über wirklich viele Dinge in der Gesellschaft, über Ungleichheiten an verschiedenen Stellen, die mal mehr, mal weniger gut adressiert werden. Aber als ich für diese Sendung zur Vorbereitung mir ein paar Dinge aufschreiben wollte. In meinem Schreibprogramm wurde mir Klassismus zum Beispiel unterstrichen als Schreibfehler. Also mein Schreibprogramm kennt nicht einmal dieses Wort und ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen damit nicht so viel anfangen können. Sie beide können das. Woher kommt das? Francis Sieg vielleicht. Mhm.
Ja, ich habe selber vor 10 Jahren ungefähr eine Ausbildung gemacht in der Antidiskriminierungsarbeit, also zur Trainerin im Bereich Antidiskriminierung. Und da gab es einen ganz starken Fokus auf Sexismus, Heteronormativität, Rassismus. Und Klassismus wurde halt nur sehr am Rand behandelt und war für viele auch gar nicht greifbar. Und bei mir ist es persönlich so, dass ich nicht nur Fachexpertin bin zum Thema, sondern auch Erfahrungsexpertise habe, wie wir aber auch alle auf eine Art, weil natürlich alle Menschen in eine Klasse reingeboren werden und klassifiziert werden schon seit der Geburt. Und bei mir ist es so, dass ich bei einer alleinerziehenden, erwerbslosen Mutter aufgewachsen bin, die aus Ostdeutschland kommt. Also ich habe zum einen eine ostdeutsche Herkunft, wo dann nach der Wende einfach viele oder fast alle aus meiner Familie, die oft als MaurerInnen PflegerInnen oder Lastwagenfahrer zum Beispiel gearbeitet haben, dann einfach einen sozialen Abstieg erlebt haben und das meine Biografie sehr geprägt hat. Und meine Mutter selbst ist Erwerbslosenaktivistin, hat halt die Hartz-IV-Proteste maßgeblich mitorganisiert und ich war dann als Kind auch schon immer bei den Hängematten dabei. Also das war eine Gruppe, die sie aufgebaut hat. Und ich war da natürlich schon dann mit 8, 9 Jahren ganz viel bei den Treffen von den Hängematten dabei, habe damit diskutiert. Ich habe dann auch irgendwie mit 12 schon mein Interview für die Taz irgendwie gegeben, warum auch Jugendliche gegen Hartz IV kämpfen müssen. Also es ist für mich ein Thema, was mich sehr früh geprägt hat und wo ich auch immer ganz schwer nachvollziehen kann, warum andere Leute das nicht verstehen oder gerade Menschen, glaube ich, in der Mittelklasse oft da sehr am Schwimmen sind, was Klassismus bedeutet. Also ich arbeite auch mit AktivistInnen an Projekten, die beispielsweise bei Text Me Now aktiv sind. Also es ist so eine Gruppe von MillionärInnen, die sich für eine Erbschaftssteuer und höhere Vermögenssteuer einsetzen. Also die haben jetzt nicht so die Probleme zu erkennen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, sondern wenn man sozusagen ganz oben sozialisiert wurde, weiß man das auch. Und auch natürlich, wenn Mensch Erwerbslosigkeit, Armut halt einfach aus eigener Biografie kennt. Da habe ich ja auch in der Anthologie, die von Christian Baron und Maria Barankow herausgegeben wurde, Klasse und Kampf, da haben wir alle auch oft aus persönlicher Biografie nochmal berichtet. Und ich habe einfach gemerkt, dass für mich Klassismus wirklich die ganze Gesellschaft prägt, also eigentlich alle gesellschaftlichen Institutionen und auch unsere Gesellschaft wirklich massiv prägt, aber ignoriert wird gesellschaftlich. Es ist wirklich eine vergessene Form der Diskriminierung. Und auch das Leben von Menschen von der Geburt prägt eigentlich bis zum Tod. Also es prägt die Art, wie wir geboren werden, ob wir überhaupt geboren werden. Also wer zum Beispiel als gute Eltern, wer überhaupt Kinder gebären soll in unserer Gesellschaft, was dann die Lebensmöglichkeiten sind und dann auch, wie wir bestattet werden, wie wir beerdigt werden. Und das durchzieht halt die ganze Lebensspanne. Deswegen bin ich auch immer total interessiert, in ganz unterschiedlichen Kontexten mit ganz unterschiedlichen Menschen über das Thema zu sprechen und freue mich aber, dass es jetzt in den letzten Jahren ein größeres Interesse auch gibt und das sicher auch jetzt sehr wichtig sein wird, weil jetzt ja sich gerade die Frage stellt, auch wer für die Krise dann zahlen wird und wie die Kosten auch der Krise jetzt verteilt werden in den nächsten Jahren. Vielleicht so zum Einstieg.
Frau Reimer-Gordinska, ja, was war bei Ihnen der Auslöser zu sagen? Das ist einfach dieses Thema, ich muss da dranbleiben.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, Frances, waren es jetzt ja auch so zwei Aspekte. Also das eine, was dich als Thema interessiert und was dich biografisch, was dir biografisch begegnet ist. Und bei mir kam das theoretische Interesse zuerst und die biografische Reflexion dann später. Also ich bin in einer Familie groß geworden mit Eltern, wo mein Vater schon studiert hatte als erstes Kind seiner Familie, meine Mutter nicht. Die hatte Volksschule gemacht, wäre gerne weiter zur Schule gegangen, hat dann ihren Bildungsweg nachgeholt, hat studiert, während ich dann auch studiert habe. Und für mich und meinen Bruder war es aber schon klar, wir studieren. Das ist gar nicht hinterfragt worden damals. Und wir haben auch beide studiert. Und im Studium war das sozusagen schon so normalisiert für mich, dass ich das nicht groß reflektiert habe, was für einem Milieu oder was für einer Schicht oder was für einer Klassenfraktion ich da angehöre. Und ich habe einfach angefangen, mich für unterschiedliche Formen sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft zu interessieren. Und Klassenverhältnisse waren von Anfang an ein Bestandteil davon. Und dann ging es mir ähnlich wie dir, dass ich eben beobachtet habe und auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit dann nachvollzogen habe, wie diese eine Form von Ungleichheit nicht nur aus dem Diskurs, sondern auch so aus den politischen Debatten verschwunden ist. Und deshalb musste ich auch nochmal lächeln, als Sie, Frau Rönnecke, zu Beginn nochmal anmoderiert haben, Demokratie und Vielfalt, weil ich in meiner Dissertation mich sehr ausführlich mit diesem Konzept oder diesem Wort Vielfalt auseinandergesetzt habe und versucht habe nachzuzeichnen, wie das Anfang der 2000er Jahre jedenfalls dazu auch genutzt wurde, um eher in so einem produktiv positiven Sinne über Unterschiede zu sprechen und die Diskriminierungseffekte, die damit einhergingen, nicht mehr so in den Vordergrund gerückt wurden und insbesondere auch klassenbezogene Unterschiede verschluckt wurden in diesem Diskurs. Und als ich dann nach Stendal gekommen bin und angefangen habe, mich mit Kindern Kindheit zu beschäftigen und auch ein Praxisforschungsprojekt in der Kita gemeinsam mit anderen auf die Beine zu stellen, war für uns klar, wir müssen uns das angucken. Wir gucken uns auch klassenbezogene Unterschiede an und waren eben anfangs doch ganz schön herausgefordert, tatsächlich das zu sehen. Es war noch nicht so selbstverständlich, wo und wie denn Klassenverhältnisse in der Kita eine Rolle spielen. Und das war ein sehr lehrreicher Prozess, der auch immer noch anhält, sich darüber zu verständigen. Und da sind wir ja gerade mittendrin, auch an diesem Podcast, zu schauen, wie Klassenverhältnisse sich in der frühen Bildung niederschlagen, welche Rolle sie da spielen und wie man kritisch, solidarisch gegensteuern kann.
Ich habe jetzt eine grobe Vorstellung, aber können Sie noch mal vielleicht ganz konkret, wenn ich jetzt in eine Kita hineingehe und mir vorstelle, wie könnte ich hier Klassismus bemerken, wie zeigt der sich? Also kann man den wirklich sehen? Kann man den vielleicht auch hören? Gibt es da bestimmte Merkmale, auf die ich achten könnte, auf die Sie achten, wenn Sie das untersuchen?
Also es ist gar nicht der Schritt in eine Kita hinein, sondern vielleicht zoomen wir noch mal ein bisschen raus. In was für einem Stadtteil sind wir? Was für ein Milieu nutzt diese Kita? Ist das ein Mittelschichtsmilieu? Ist das ein Oberschichtsmilieu? Genau darüber hatte Julia Friedrichs geschrieben in Gestatten Elite, dass sozusagen diejenigen, denen es sehr, sehr, sehr gut geht in dieser Gesellschaft, eben natürlich ihre Kinder auch in Kitas schicken. Und das sind Kitas, in denen dann beispielsweise von Anfang an Mandarin mit unterrichtet wird, obwohl das keine Familiensprache ist, weil das eben für die globale Entwicklung und die globalen Eliten wichtig sein wird. Ja, also sowas wäre ein Hinweis. Das macht schon mal einen Unterschied. Oder ob ich in einen Stadtteil gehe, der die alten Plattenstadtteile, die in der DDR sehr attraktiv waren, die dann im Zuge der Wende und der neoliberalen Agenda seit den 90er Jahren eine radikale Transformation durchlaufen haben, wo dann unterschiedliche sozial heterogene, kulturell heterogene Bevölkerungsgruppen leben, die aber teilen, eine prekäre Lebenslage. Und wenn ich in so eine Kita reingehe, dann sehe ich Heterogenität, dann sehe ich Vielsprachigkeit, aber ich sehe eben auch relative Armut, Eltern, die das Mittagessen nicht bezahlen können oder weil sie eben hin und her schieben müssen mit den begrenzten Mitteln, das dann eben teilweise nicht tun. Ich sehe Konflikte, die rassifiziert werden und. Also das hat ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Woran ich sehen kann, dass ich erstmal an unterschiedlichen Orten im sozialen Raum, würde Bourdieu sagen, bin, wenn ich eine Kita betrete. Und dann können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer sprechen, was so in einer Kita dann auftaucht, wenn ich mal drin bin.
Was ich stark mitnehme, ist, dass eigentlich das Entscheidende ist, das haben Sie auch schon in Ihrer eigenen Vorstellung gesagt, das Elternhaus ist sozusagen der Anfang von Klassismus im Kindesalter. Habe ich das richtig verstanden?
Jein. Das ist so in der auch Bildungsungleichheitsforschung und so weiter wird es natürlich immer gesagt. Und natürlich, wir haben so auch drüber gesprochen, über unsere soziale, familiäre Herkunft. Das ist natürlich der ganz unmittelbar gesprochen, ist das erstmal so das Erste, worauf man kommt. Aber diese Familie gehört zu einem Milieu, gehört zu einer Klassenfraktion, gehört zu einem Ort im sozialen Raum, nochmal, wie Bourdieu sagen würde. Und das alles gehört dazu, wenn ich Familie sage. Das ist also nicht losgelöst von dieser Struktur, die es gibt im sozialen Raum.
Vielleicht brauchen wir dann doch noch mal eine ganz kurze, knappe Definition oder Erklärung. Was ist denn eigentlich ein Milieu?
Willst du, soll ich?
Starte gerne du und ich ergänze dann.
Dann Frau Reimer-Gottinskaya.
Also ich würde es jetzt, das ist wahrscheinlich terminologisch nicht ganz korrekt, aber ich würde es jetzt verwenden für das, was man tatsächlich noch mal mit Bourdieu ganz gut beschreiben kann, dass eben die die Bestimmung von klassenbezogener Herkunft nicht eine rein sozioökonomische sein kann. Also keine, die allein darauf abstellt, wie viel oder wenig Geld ist vorhanden, sondern dass da eben Fragen von kulturellen Verständlichkeiten mit reinkommen, von Fragen, wie ich mich innerhalb der Familie zueinander verhalte, wie die Generationen sich zueinander verhalten, wie Peers sich untereinander verhalten, wie meine Einstellung zur Welt ist, was ich erwarte, was ich nicht erwarte, wie ich mich verweigere in der Schule oder eben versuche, besonders gut zu funktionieren in der Schule. Also das, was letztlich dann als Habitus bezeichnet wird. Und das ist gruppenspezifisch verschieden oder je nach Ort im sozialen Raum verschieden. Und das ist das, was ich jetzt terminologisch nicht ganz korrekt als Milieu bezeichnet habe.
Wollen Sie noch ergänzen?
Ja, ich kann gerne noch ergänzen. Also ich würde es ähnlich sehen, aber vielleicht, um es noch ein bisschen plastischer zu machen, würde ich noch mal die Kapitaltheorie kurz von Pierre Bourdieu erklären, dass er das ja so beschreibt. Also es gibt natürlich das ökonomische Kapital, also Einkommen, Vermögen, Eigentum, aber halt auch kulturelles, soziales und symbolisches Kapital, was die Position von Menschen im sozialen Raum bestimmt. Also kulturelles Kapital wären Bildungsabschlüsse oder auch verkörpertes Wissen. Und bei sozialem Kapital geht es um Vitamin B, um wirkmächtige Netzwerke. Und symbolisches Kapital könnte auch sowas sein wie ein gewisser Ort, ein gewisses Stadtviertel, was Prestige besitzt oder Titel, Doktortitel, Adelstitel und solche Punkte, die nochmal Menschen sozusagen oder Personengruppen aufwerten. Und es gibt sozusagen in unterschiedlichen Klassen auch nochmal unterschiedliche Milieus. Das kann ich vielleicht mal so ganz plakativ an der Oberklasse erklären. Also es gibt natürlich so das klassische, Oberklassenmilieu. Ich glaube, in den Sinusmilieus nennt man sie, glaube ich, wo es vielleicht sehr wichtig ist, in die Oper zu gehen, sich klassische Musik zu hören, sich wirklich auch abzugrenzen nach unten, die vielleicht auch eher in Adelskontexten unterwegs sind oder bei sehr teuren Opernfestivals. Und dann gibt es aber auch andere Milieus, eher liberal-ökologische, wo vielleicht Selbstverwirklichung einer der größten Werte sind und die vielleicht eher in so großstädtische, liberalere Theater gehen und zum Beispiel vielleicht die Taz oder die Süddeutsche lesen. Also man könnte selbst Tageszeitungen wahrscheinlich ganz gut nach Klassen und Milieus sortieren. Und in der Oberklasse gibt es auch noch natürlich das Unternehmermilieu, was beispielsweise eher weniger kulturelles Kapital hat, wo Bildung und Kultur dann nicht so ein hoher Wert ist, aber halt das ökonomische Kapital sehr wichtig ist. Also in den unterschiedlichen Klassen gibt es nochmal Milieus, die unterschiedliche Einstellungen haben, wo unterschiedliche Werte wichtig sind, die unterschiedliche Zeitungen lesen, unterschiedliche Geschmäcker auch haben. Und das lässt sich auch eigentlich ganz plastisch dann auch erkennen. Also wenn man vielleicht mal überlegt bei Zeitungen, Tageszeitungen, wo würde man diese jeweils einsortieren? Mhm. Aber es ist jetzt auch ein bisschen natürlich zugespitzt ja. Und verkürzt. Aber
es sind immer alles Idealtypen. Das heißt, das Ganze verschwimmt natürlich auch und die Grenzen sind nicht so hart, wie es jetzt vielleicht geklungen hat. Aber ich habe mir das jetzt so ein bisschen vorgestellt, so auch vor allem die verschiedenen Kapitalformen. Mir stellt sich ein Problem und je nachdem, ob ich mein Geld benutze und auf das Problem werfe, um es zu lösen oder ob ich meine, weiß ich nicht, Freunde oder Verwandten frage, mir das bei der Problemlösung zu helfen, also Geld wäre dann das ökonomische Kapital, die Freunde und Verwandten das soziale Kapital oder ob ich auf meine Bildung zurückgreife, weil ich irgendwo gelernt habe, wie man das Problem löst, dann wäre das das kulturelle Kapital, grob gesagt.
Ach so, man kann es dann immer ineinander umwandeln. Ah, ja. Also wenn man sehr viel ökonomisches Kapital hat, kann man zum Beispiel die Kinder auf in eine private Kita schicken, wo sie schon früh dann irgendwie spezielle Netzwerke bekommen, weil sie halt vor allem Kinder sehr früh kennen, die auch aus sehr mächtigen Familien kommen und vielleicht auch speziellen Förderunterricht bekommen. Und beispielsweise bei einer Zoom-Konferenz mit viel Geld kann man sich auch ein teures Gemälde in den Hintergrund hängen und zeigen, ich kenne mich aus mit Kunst oder über einen Doktortitel. Wenn man einen Doktortitel hat, kann man beispielsweise ja auch mehr verdienen wie Menschen ohne beispielsweise, die keinen keinen Uni-Abschluss haben. Also es lässt sich in diesem Modell ineinander umwandeln.
Sie haben es schon.
Also auf dem Golfplatz lernt man vielleicht auch Leute kennen, die einem auch andersweitig helfen können. Klingt jetzt ein bisschen Klischee, aber Golf und so weiter, Golfplätze, Netzwerke sind immer noch sehr wichtig, gerade auch in der Oberklasse.
Ich kann es mir vorstellen.
Vielleicht darf ich noch eins kurz ergänzen, nochmal mit Blick auf Kita, was tatsächlich wichtig ist, sind zusammengefasst Erziehungsvorstellungen. Also was sind eigentlich Erwartungen, die Eltern haben, was ihren Kindern beigebracht, vermittelt werden soll in der Kita? Und das ist durchaus sehr verschieden. Das hatte ich versucht anzudeuten und Frances hat jetzt andere Beispiele auch noch gesagt. Also ob ich eben als Angehörige der Oberklasse möchte, dass meinem Kind von Anfang an Schlüsselkompetenzen für künftige Führungsrollen beigebracht werden, Englisch, Mandarin, die ganze Palette dessen, was so als Hochkultur bezeichnet wird, von Anfang an mit dabei ist oder eben nicht oder andere Vorstellungen davon habe, was sozusagen Kindheit ist, ausmacht und wie die in der Kita gestaltet werden soll.
Das heißt ja aber auch, dass die Kitas sich schon zuschneiden auf Milieus, auf bestimmte Klassen und ein Angebot haben, das sich an bestimmte Leute richtet und an andere wiederum nicht. Jetzt zurückgeworfen auf die Ausgestaltung von Kita. Was bedeutet das? Müsste man dann nicht, um auch dieses Ding mit dem Klassismus anzugehen, da schon anfangen bei der Konzeption der Kita? Also, dass sie sozusagen schon so ausgerichtet ist, möglichst breit Menschen, Eltern, Milieus anzusprechen und dann auch möglichst alle Kinder gleich gut fit zu machen für eine wie auch immer geartete Zukunft, oder funktioniert das dann gar nicht so gut? Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Reimer-Godinskaya?
Ich glaube, das sind ganz schön viele Fragen in einer tatsächlich. Also zunächst mal glaube ich schon, dass die Kolleginnen in der Praxis wissen, mehr oder weniger, und sich dessen bewusst sind, was für Kinder und Familien zu ihrem Einzugsgebiet gehören. Und die Frage ist jetzt, ob sie das tendenziell eher solidarisch oder tendenziell auch eher selber abwertend verarbeiten oder ob sie genervt sind und sagen, also so einen Spruch habe ich durchaus noch im Kopf, ja, in der anderen Kita da, und die meinen dann eine Mittelschichtskita, da sind ganz andere Dinge möglich. Mhm. Also da können man sozusagen ganz andere auch Ansprüche an die eigene Arbeit verwirklichen. Und ich glaube, mir ist wichtig, alle zu ermutigen, an dem Ort, wo sie sind, davon auszugehen. Und wenn eben in Sozialräumen gearbeitet wird, wo viele Kinder in der Kita sind, deren Eltern unter prekären Lebensumständen leben, dann geht es eben darum, mit den Kindern, aber eben und den Familien, aber eben wertschätzend und auch nicht abwertend auf diese Klassenfraktion und diese Milieus zu gucken, sondern zu sagen, das ist eben der Ort, an dem ich arbeite, und wir schauen gemeinsam miteinander, was nötig ist und wie eben Grenzen aufgebrochen werden können, so gut es geht. Und das hat Grenzen, darüber sollten wir noch sprechen. Es kann eine einzelne Kita nicht sozusagen bestimmte Grenzen nicht überwinden, aber im Rahmen, was da möglich ist, einiges tun. Ja, und vor allem auch die eigenen Stärken zu sehen. Also ich finde schon bemerkenswert, dass in diesen prekarisierten Stadtteilen eben eine große Heterogenität, eine Mehrsprachigkeit oder jedenfalls Vielsprachigkeit vorhanden ist, was oftmals so als Problem verhandelt wird. Ich finde das eigentlich gerade eine Ressource und Stärke. Ich weiß, dass es mit Herausforderungen einhergeht, aber das entspricht eigentlich der globalen Realität viel, viel mehr, als was wir jedenfalls in Ostdeutschland teilweise auch haben, Mittelschichtskitas, die relativ weiß, homogen sind. Das ist eher eine Blase, in der diese Kinder dann groß werden.
An dieser Frage der Sprache, finde ich, könnten wir ja nochmal diskutieren, inwieweit sich da auch noch eine andere Diskriminierungsform einmischt oder reinmischt in den Klassismus. Weil Sie sprachen ja vorhin davon, in Kitas Mandarin zu lehren, sei dann für die Elite zum Beispiel eine Option. Wenn aber eine andere Sprache von den Kindern vielleicht sogar mitgebracht wird, sei es Türkisch oder irgendwie Arabisch oder Persisch oder was weiß ich, osteuropäische Sprachen, dann wird das ja als negativ empfunden und gar nicht so, weiß ich nicht, wie Englisch oder Französisch werden ja auch schon viel positiver konnotiert. Also spielt hier dann auch der Rassismus schon mit rein, oder ist das dann genau diese Intersektionalität zwischen Klassismus und Rassismus, dass wir die eine Sprache auf und die andere Sprache aber dann abwerten, wenn sie bekonnt werden schon im Kita-Alter?
Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil ich noch nicht ganz weiß, ob ganz klar ist, wo sich Klassismus überall im Kontext Kita zeigt. Ich habe gedacht, vielleicht könnten wir da noch mal einen Schritt zurück, weil ich das vielleicht noch ein bisschen, mir da noch ein paar Punkte wichtig sind, die noch nicht genannt wurden, dass Klassismus im Kontext Kita sich dann ja auch häufig gegen die Eltern richten. Also ich gebe ja selbst Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und auch SozialarbeiterInnen, aber auch Menschen, die als beispielsweise ErzieherInnen arbeiten, und ich höre dann halt öfter Sprüche über die Eltern, also dass dann so Aussagen fallen wie, das sind ganz klassische Hartz-IV-Familien. Das höre ich oft, und damit ganz bestimmte Vorstellungen, Klischees transportiert werden. Also immer angenommen wird, dass Eltern, die beispielsweise Arbeitslosengeld II oder ähnliche Sozialleistungen beziehen, sich angeblich nicht gut um ihre Kinder kümmern, oder auch gewisse Vorannahmen bestehen, wie Menschen sich ernähren, wie sie leben, wann sie aufstehen, was sie mit ihrem Leben tun. Das natürlich ganz stark geprägt ist auch durch die ganze Hetze, den ganzen Hass, der tagtäglich verbreitet wird gegen Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen und die halt als sogenannte Harzer oder Hartz-IV-Familien bezeichnet werden. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf Kinder aus, also wie sie wahrgenommen werden. Es gibt auch schon Klassismus natürlich zwischen Kindern, auch schon früh. Also da höre ich auch schon immer Beispiele aus dem Kontext Kita, wo Kinder sich gegenseitig klassistisch beleidigen, und ganz stark sind natürlich aber auch Eltern betroffen. Oder auch natürlich Kinder, die also Care-Leaver, Pflegekinder, Heimkinder sind auch ganz massiv natürlich von Klassismus betroffen. Alleine dann bei der Kita-Suche gibt es auf jeden Fall, also das kenne ich aus der Praxis der Jugendhilfe, dass es da schon zu größeren Schwierigkeiten kommt, wenn man versucht, für ein Pflegekind beispielsweise einen Kita-Platz zu kriegen, oder wie die Kinder dann halt aufgenommen werden. Also da gibt es sozusagen unterschiedliche Akteurinnen. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, beispielsweise eine Kita, wo die meisten der Eltern aus der Oberklasse sind, dann kann sich der Klassismus natürlich auch gegen die ErzieherInnen richten, und dass vielleicht Familien, die immer Personal haben in ihrem Haus, was für sie arbeitet, dann auch so eine entsprechende Attitüde den ErzieherInnen gegenüber ausüben. Also das habe ich auch schon gehört. Es kann natürlich in unterschiedliche Richtungen gehen. Also ErzieherInnen können natürlich auch selbst von Klassismus betroffen sein, aber auch Klassismus ausüben gegenüber Eltern, gegenüber Kindern, und dann der Klassismus, der zwischen Kindern, Jugendlichen natürlich passiert.
Ich merke schon.
Es fängt ja auch früh an.
Genau, es ist aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, in ganz viele verschiedene Richtungen wirkt dieser Klassismus. Und eine wichtige Sache haben Sie gerade angesprochen, auch das, was sich die Gesellschaft erzählt. Also ich habe zum Beispiel so einen persönlichen Hass gegen diese Kinderarmutsdebatte, weil ich immer das Gefühl habe, es wird eben so darüber gesprochen, dass man auf gar keinen Fall möchte, dass die Eltern das Geld bekommen, um für die Kinder entsprechend zu sorgen, wie es ja auch einfach die Aufgabe von Eltern ist, sondern man versucht immer möglichst an den Eltern vorbei, das Kind, das Geld möglichst direkt irgendwie zu solchen Musikangeboten oder sonst irgendwas zu bringen. Und ich habe so ganz stark das Bedürfnis, nicht immer nur über Kinderarmut zu sprechen, das ist dann ein großer Aufschrei und alle sind ganz besorgt und bedrückt davon, sondern es ist ja eigentlich auch eine Elternarmutsdebatte, die aber keiner führen möchte, weil wir da eben schon so drinstecken in der Abwertung dieser Hartz-IV-Familien.
Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema, diese ganze Charity-Sache rund um arme Kinder. Es ist einfach schrecklich, also ja, und vielleicht noch die zweite Frage mit dem Klassismus. Natürlich wirkt das ganz oft zusammen, weil natürlich Menschen, die Rassismus erleben in dieser Gesellschaft, auch ein höheres Risiko haben, von Armut betroffen zu sein. Und das sich halt, natürlich muss es sich nicht überkreuzen, aber tut es halt sehr oft. Und auch aus dem Grund natürlich Sprachen wie Türkisch, Arabisch, wenn die halt gesprochen werden in Kita oder Grundschule, dann eher abgewertet werden. Das wird dann eher als Problem diskutiert, und eine andere Form der Mehrsprachigkeit wird eher als positiv bewertet. Hat natürlich ganz viel damit zu tun, wer ist in unserer Gesellschaft auch von Armut betroffen.
wenn wir jetzt noch...
Aber es waren jetzt sehr viele Punkte und Katrin will bestimmt
genau, ich würd,
hier noch ergänzen oder...
Oder so.
Ich habe uns jetzt noch mal einen Schritt zurück in die Debatte wieder gezogen.
Ja, es hängt ja alles miteinander zusammen, deswegen werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen kreuz und quer gehen. Frau Reimer-Gondinska, ja.
Ja, vielleicht nochmal, also ich würde jetzt erstmal darauf eingehen, auf die Frage, die Sie gestellt hatten und dann vielleicht nochmal zurückgehen, weil du jetzt schon so viel dazu gesagt hast, Frances. Also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich gesellschaftlich nach wie vor so eine unterschiedliche Wertigkeit oder einen unterschiedlichen Status verschiedener Sprachen gibt. Also dass die Sprachen, die Familiensprachen sind, Polnisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, dass die einen geringeren Status haben als die Sprachen, die dann notwendig sind, um in diesem globalisierten Kapitalismus höhere Funktionen dann zu übernehmen. Und jetzt für das Feld der frühen Bildung selbst würde ich sagen, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist und dass einfach wahnsinnig viele Kitas ja eben schon lange auch inklusiv arbeiten in der Hinsicht und eben versuchen, mit dieser Sprachvielfalt, mit der gelebten Sprachvielfalt zu arbeiten und da, glaube ich, auch schon viel, viel weiter sind als die Schule. Es gibt einfach so einen institutionalisierten, monolingualen Habitus, wie Ingrid Gogolin das genannt hat, der im 19. Jahrhundert entstanden ist. Also tatsächlich sind nicht deutsche Sprachen aus der Schule heraus organisiert worden. Also die vorhandene Sprachvielfalt ist da bereinigt worden, wenn man so will. Und das ist was, was sich durchzieht bis in alle Phasen der Einwanderung in die Bundesrepublik. Also ich würde jetzt über Westdeutschland sprechen, weil ich die Geschichte kenne. Und in den 90er Jahren ist es wieder passiert, jetzt in den 2015, 16, 17er Jahren ist es wieder passiert, dass einfach nach wie vor sich gezeigt hat, dass Bildungsinstitutionen kaum bis gar nicht in der Lage sind, mit der vorhandenen gelebten Mehrsprachigkeit umzugehen. Und dass dann eben so eine Form der Diskriminierung auftauchen, dass sogenannte Integrationsklassen oder Sprachklassen eingerichtet werden, was vollkommen widersinnig ist, wenn man auch Kinder selber befragt. Wir haben das gemacht, Kinder und Jugendliche befragt, die aus Syrien unter anderem geflohen waren, die hier angekommen waren und die in der Schule waren, was sie sich gewünscht hätten. Sie hätten sich gewünscht, in Kontakt zu kommen mit anderen Kindern und Jugendlichen. Also das, was so als Sprachbad bekannt ist, Immersion, also Sprache darüber zu lernen, dass man sie hört. Dasselbe gilt für die Kita. Und glücklicherweise gibt es ja eben diese Segregation nicht in der Kita, aber es gibt eben teilweise doch andere Mechanismen, die wir auch beobachtet haben in dem Forschungsprozess, Projekt, von dem ich gesprochen habe, dass gesprochene Sprachen, Familiensprachen, also nicht deutsche Familiensprachen, einen ambivalenten Status haben. Also dass zum Beispiel Kinder sagen zu einer Kollegin, du, der so und so hat Arabisch gesprochen. Also es ist was, was nicht normal ist, was nicht wertschätzend einfach anerkannt ist und so ist, sondern was bemerkt wird, weil es außergewöhnlich ist. Es war nicht verboten, aber es war auch nicht erwünscht und normal. Es ist dann gut gehandelt worden von der Kollegin, aber man merkt schon, auch dafür gilt, was Frances gesagt hat, wir müssen auf die Kinder gucken, also wo reproduzieren die bestimmte klassistisch-rassistische Strukturen. Bei den Fachkräften selber müssen wir reflektieren, wie ich und andere auch, die an der Hochschule lehren. Wir tun das.
Sie haben
auch
gesagt, die Kollegin ist damit dann gut umgegangen. Mhm. Was heißt das konkret? Was hat sie getan?
Sie hat gesagt, sie hat verstanden, dass das Kind sozusagen irritiert war davon und hat gesagt, das ist nicht schlimm und hat in dieser Situation wie auch in anderen Situationen das Kind, das Arabisch gesprochen hat, gefragt, was bestimmte Begriffe, ich erinnere jetzt nicht mehr welche, wie es dir auf Arabisch benennen würde. Also hat sozusagen die Kompetenz da eher angesprochen.
Das heißt dann auch die Kompetenz für die anderen Kinder sichtbar gemacht und als etwas Spannendes vielleicht ja, geframed, könnte man fast schon sagen. Ist das
und
denn
als etwas, was sie selber ja nicht kann. Also da auch sozusagen zu zeigen, ich als Erwachsene habe diese Fähigkeit nicht und frage dich.
Mhm. Ist das denn generell ein Thema? Wir hatten es vorhin schon, Klassismus unter Kindern. Also Kinder erleben ja, dass etwas anders ist, dass es verschiedene Voraussetzungen gibt. Natürlich spielt Geld da auch oft eine Rolle. das eine Kind kann sich das eine leisten, das andere nicht. Manchmal gibt es dann Trends und Moden, die natürlich erst in der Schule vor allem eine zunehmende Rolle spielen, aber in der Kita ja auch manchmal schon, ob das jetzt dann bestimmtes Spielzeug ist, was man hat oder nicht hat. Ist das was, was Kinder sehr stark beschäftigt oder kommt das auch dann wieder von den Erwachsenen stärker rein, dass das eine Rolle spielt? Wie sind da die Erfahrungen in den Kitas?
Also so eine Globalaussage finde ich echt schwierig. Also ja, was ich sagen kann und erzählen. Genau, was ich sagen und erzählen kann, ist, dass Kinder tatsächlich, die von Armut betroffen sind. Und die merken, dass die Geschenke, die sie zu den Feiertagen bekommen, von denen dann erzählt wird nach Feiertagen oder die Unternehmungen am Wochenende, von denen dann gegebenenfalls am Montag im Morgenkreis erzählt wird, wenn sie merken, dass das nicht dem lokalen Standard entspricht, also dem Standard, der in der Kita existiert, dass sie da sehr sensibel sind und dass sie das merken und dass es sie beschämt, irritiert und dass es deshalb auch wichtig ist, also wirklich intensiv in den Teams miteinander drüber zu sprechen, wie man über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kinder, Wochenenden zu gestalten, beschenkt zu werden und so weiter, wie man darüber spricht. Also, dass man möglichst vermeidet, Situationen zu schaffen, in denen so soziale Vergleiche dann stattfinden und die Kinder sich eben in Relation zu anderen abgewertet sehen, beispielsweise.
Mhm. Urlaube sind da ja auch wahrscheinlich ein sehr typisches Beispiel, wo hinterher davon erzählt wird. Aber das heißt hier auch, immer wieder die ErzieherInnen sind gefragt, das auch aktiv zu gestalten und aufzufangen. Wie geht das? Also wie, einerseits gibt es natürlich den Drang, einander das auch zu erzählen, was das Erleben jenseits der Kita der Kinder ist. Andererseits diese Beschämungsmomente irgendwie möglichst aufzufangen. Wie macht man sowas? Oder wie könnte man? Ich weiß, es gibt nie ein Patentrezept, alles immer sofort super, aber es geht ja auch oft um Ausprobieren und eben auch einen Raum zu schaffen.
Mhm. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal Selbstreflexion, also die eigenen Vorurteile, Stereotypen, klassistischen Denkweisen sich anzuschauen und welche man da vielleicht auch selbst verinnerlicht hat, auch Vorurteile gegenüber den Eltern, den unterschiedlichen Familien, finde ich ganz grundlegend. Ich glaube, wenn das nicht passiert ist, dann ist es auch schwer, da ins Handeln zu kommen. Und deswegen denke ich, das ist ganz wichtig, da anzusetzen, weil ich doch in den Fortbildungen merke, dass da doch sehr viele klassistische Vorurteile vorhanden sind, wie natürlich überall in der Gesellschaft, also wie bei den meisten Menschen. Und das wichtig ist, um dann überhaupt damit Kindern beispielsweise ins Gespräch zu kommen oder im Team anders drüber reflektieren und sprechen zu können. Also aktuell nehme ich da oft noch ein Schweigen wahr und ein klassistische Vorurteile sich halt nicht aktiv anzuschauen. Und dann ist es natürlich schön, wenn es irgendwie im Team eine Möglichkeit gibt, sich da auch tiefergehend mit auseinanderzusetzen. Aber es ist natürlich nicht einfach, aber ich denke, ein guter Start ist, bei sich selbst anzusetzen und dann genauer auch hinzuschauen, genauer zu beobachten. Und ja, ich denke, da kann man, also es ist natürlich auch gut, sich dann irgendwie Unterstützung zu holen, falls es irgendwie zu massiven Vorfällen kommt. Beispielsweise, es kommt halt auch immer drauf an, wie heterogen oder homogen ist jetzt eine Gruppe. Aber wenn es wirklich massive Klassenunterschiede gibt innerhalb einer Gruppe, dann passieren da natürlich viele, könnten da potenziell viele Sachen passieren, was auch unterschiedliche Wohnverhältnisse angeht und was ja auch schon genannt wurde, Urlaube, Geschenke, Kleidung. Ich denke, das ist dann komplizierter wie in einem relativ homogenen Umfeld, wo die Unterschiede dann nicht so massiv sind. Aber ich meine, es gibt jetzt auch keine Checkliste, die 10 Punkte kann man irgendwie abarbeiten.
Bei Punkt 1.
Aber es ist sicher schön.
Punkt 1 wäre doch schon mal, es zu benennen. Das habe ich jetzt rausgehört. Zu benennen,
ja, also genau. Nicht so. Und die eigenen Vorurteile, Stereotypen, sich wirklich ganz ehrlich anzuschauen. Also es hilft halt immer nichts, nach außen zu sagen, man will jetzt Klassismus bekämpfen in der Kita und eigentlich hat man vielleicht massive Vorurteile gegenüber Eltern, die beispielsweise Arbeitslosengeld 2 beziehen und findet andere Eltern aus der Mittelklasse vielleicht wirklich viel sympathischer oder so, das ist dann natürlich schwierig. Und ich glaube, da muss man halt ehrlich hinschauen und einfach sehen, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben klassistische Gedanken, egal auch wo sie herkommen. Also wir sind einfach massiv auch klassistisch sozialisiert und da dauert es auch ein bisschen länger, sich das anzuschauen.
Deshalb hatte ich, glaube ich, auch gezögert, weil ich das schwierig finde, so eine Checklisten zu geben, weil ich tatsächlich das Wichtige immer finde in den Workshops und auch Lehrveranstaltungen mit Kita-Leitungen beispielsweise, die Diskussion darum, das Ringen um eine gute Haltung, um die Aneignung von Hintergrundwissen und dann auch um die durchaus streitige Diskussion, was dann gute Wege sind. Ich will nochmal ein sehr kontroverses Thema benennen, das ist eben der Umgang mit Kindern und Eltern, die Essensgeldzahlungen schuldig bleiben. Das ist wirklich immer ja eine sehr kontroverse Diskussion. Es gibt auf der einen Seite die, die sagen, kein Kind ist nicht mit, es bleibt immer was übrig, wir verteilen um, Punkt. Und auf der anderen Seite dann eben die, die sagen, dass sie das Gefühl haben, beispielsweise ausgenutzt zu werden von Eltern, dass sie zu gutmütig seien, dass andere Eltern wiederum, die prekär beschäftigt sind und kaum mehr verdienen als diejenigen, die vielleicht nicht beschäftigt sind und von ALG II leben, dann sauer werden, weil sie sich das Essen abknapsen und so weiter. Und dann sind wir das Geld fürs Essen abknapsen. Und dann sind wir, finde ich, gerade an einem spannenden Punkt, weil das ja so ein typisches Moment in dieser Gesellschaft ist, in der wir leben, dass unterschiedliche Klassenfraktionen gegeneinander in Stellung gebracht werden. Diejenigen, die wenig haben, gegen diejenigen, die noch weniger haben. Und das schlägt sich in der Kita nieder, diese Dynamik. Und da ist genau der Punkt, Francis, den du gesagt hast. Wie stelle ich mich dann dazu? Also gehe ich in eine kritische Auseinandersetzung mit Eltern und versuche auch zu erklären, wie das kommt, dass eben die einen gegen die andere jetzt anfangen zu treten, was aber sozusagen resultiert aus einer Anordnung von Gesellschaft, die insgesamt unfair ist und dass man eher nach Lösungen sucht, wie beide aus ihrer unterschiedlich miserablen Lage rauskommen, anstatt die Ellbogen auszufahren und dann halt nach unten zu boxen.
Das ist genau das, wo der Titel solidarisch gegen Klassismus dann ins Spiel kommt, oder Francis Seeg?
Ja, also das Beispiel, was gerade genannt wurde, das kenne ich auch, sowohl ein bisschen aus meiner eigenen Biografie, weil ich mich da nämlich wirklich auch an Situationen erinnere, wo ich auch schon beschämt wurde als Kind, weil meine Mutter weniger gezahlt hat wie Eltern aus der Mittelklasse und das dann auch gegenüber Kindern. Also das habe ich erlebt, auch andere Menschen, die ich kenne, die in Armut aufgewachsen sind, dass das dann wirklich auch gegenüber den Kindern erwähnt wird. Also, und ich war in einem progressiven Kinderladen in Berlin-Kreuzberg, der sich Diversität und alles, also ein alternativer Kinderladen, der aus sozialen Bewegungen entstanden ist, wo aber dann Klassismus leider am Thema Essen sehr oft verhandelt wurde. Also sei es, wer kocht Bio, also Essenstag, wo die Eltern kochen müssen, was wird gekocht, gibt es riesige Streits und Zuschreibungen über Gründinkel, Essen versus irgendwie Essen, was dann als zu ungesund verstanden wird. Also da gab es riesige Streits. Und beim Essengeld, da kann ich mich wirklich noch erinnern an Situationen, wo dann mir gegenüber das kommentiert wird, dass wir weniger zahlen würden. Und dann waren wir beispielsweise mal in einer Pizzeria essen, dann wurde es gleich kommentiert, wie könnt ihr euch das leisten? Also ich selbst als Erzieherin arbeite hier so hart und ihr könnt euch ein schönes Leben machen. Und da war ich in der Kita, also im Kinderladen war ich da. Und das passiert sicher oft, dass auch bei Kindern Informationen, dass dann auch gefragt wird, um nochmal rauszufinden, ob Vorurteile vielleicht wirklich stimmen. Also das habe ich auch schon von anderen Menschen gehört, die auch in ähnlichen, also auch in Armut aufgewachsen sind. Und ich glaube, dieses Gegeneinander ausspielen von prekär Beschäftigten und Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, das ist wirklich ganz massiv. Und nämlich, also ja, dass dann immer gesagt wird, Ich wäre ja besser dran, wenn ich Arbeitslosengeld 2 beziehen würde, wo ich einfach wirklich Leute dazu ermutige, sich da mal wirklich intensiv mit auseinanderzusetzen, also mit den Fragen von Sanktionen, auch Wohnraum, was da überhaupt genehmigt wird, was nicht, und sich wirklich intensiver mal mit dem ganzen Hartz-IV-System auseinanderzusetzen und warum das, also diese Aussage einfach in vielen Fällen nicht stimmt. Ja, und das ist natürlich auch der Punkt, dass ja auch viele ErzieherInnen wirklich wenig verdienen und einfach nicht die gesellschaftliche Anerkennung da ist, die es geben sollte, und dass das sich dann manchmal sehr kompliziert natürlich vermischt. Und ja, es ist halt eine gesellschaftliche Spaltung, wo das oft einfach daran liegt, dass Leute nicht genug Informationen haben über das Hartz-IV-System und die ganzen und wenig an wenig Stellen erwerbslose Menschen wirklich selbst zu Wort kommen, sondern es halt alles natürlich, die ganze Berichterstattung ja stattfindet in so gecasteten Hartz-IV-TV-Sendungen, wo das ja alles SchauspielerInnen sind, die beispielsweise Hartz und Herzlich, ich hatte letztens eine Teilnehmerin in meinem Workshop, deren Vater da seit Jahren mitspielt und die uns da einen Einblick geben konnte, in wie das alles gecastet ist und wirklich eine Story. Aber ich glaube, beispielsweise das Thema Essen und Essensgeld, das ist sicherlich ein Punkt, wo sich Klassismus und Klassenunterschiede auch ganz massiv zeigen.
Ich weiß, wir wollen nicht zu viele Regeln und Häkchenpunkte und so aufstellen, aber es klang mir jetzt schon so raus, dass es nicht okay ist, Kinder dann auch zu konfrontieren mit, hey, deine Eltern haben das Geld nicht gezahlt oder sowas. Oder das kann man vielleicht einfach mal festhalten.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht okay. Ich finde, das ist eine massive Beschämung einfach der Kinder. Und ja, das, ich finde, da sollte man wirklich ansetzen, irgendwie allen Eltern gegenüber auch Respekt für ihre Tätigkeit und für ihr Leben erstmal entgegenzubringen. Also das finde ich, was die Haltung angeht, zu versuchen, wirklich allen Menschen erstmal respektvoll gegenüberzutreten. Und was man ja auch nicht vergessen kann, also wenn dann gesagt wird, irgendwie bei den einen sieht es ja so unordentlich aus oder die kümmern sich nicht richtig ums Essen, dass da dann auch so total oft ausgeblendet wird, dass also Eltern mit Klassenprivilegien ja immer Angestellte haben oder meistens Personal, was für sie arbeitet, und die ja auch ganz viel Erziehungsarbeit, Care-Arbeit wirklich abgeben an andere, vor allem auch Klassismus betroffene Frauen, und man da mal schauen sollte, wer macht eigentlich wirklich welche Arbeit und wo können Leute mit Klassenprivilegien ja auch ganz viel auslagern. Und das ist halt immer interessant, dass Eltern, die sehr viel auslagern, sehr viel Klassenprivilegien haben, dann gesellschaftlich aber mehr Anerkennung bekommen wie einkommensarme Eltern, die da wirklich ganz viel gleichzeitig auch handeln müssen und keine Kinderbetreuung oder keine Nanny oder sonstige Leute für sich anstellen können.
Frances Sieg, Sie hatten gerade schon gesagt, es gibt dann auch noch das Problem, dass ja Kita-ErzieherInnen als Beruf auch nicht der sozial angesehenste in der Gesellschaft ist. Es zeigt sich unter anderem auch in der Bezahlung, und auch das kann zu Konflikten dann führen. Ist das dann wirklich auch eine der großen Baustellen der Politik, zu sagen, wir müssen auch diesen Beruf an sich aufwerten und ihn aus dieser Klassismusfalle, nenne ich es jetzt einfach mal, rausholen?
Ja, natürlich sollten alle sozialen Berufe viel mehr gewertschätzt werden gesellschaftlich und auch besser bezahlt. Und das ist natürlich ja ein massiver Missstand, hat sich ja auch jetzt in der Pandemie gezeigt, dass eine Arbeit, die so wichtig ist für die Gesellschaft, aber nicht dementsprechend entlohnt wird. Und ja, wenn es um Klassismus und Kita geht, da habe ich auch schon des Öfteren ErzieherInnen in Workshops gehabt, die beispielsweise wirklich auch Klassismus erleben durch Einkommensreiche, durch privilegierte Eltern und da auch sehr stark einfach als DienstleisterInnen adressiert werden. Das ist natürlich auch ein Punkt, den wir heute noch gar nicht so viel besprochen haben, aber wo sich das natürlich auch zeigen kann.
Was ja dann auch den Kindern sozusagen ein Bild sendet, hier dieser Beruf ist gar nicht weiter, weiß ich nicht, also um es jetzt ganz hart auszudrücken, nicht weiter ernst zu nehmen, oder dann vielleicht auch von Eltern ausgesendet wird, das ist nichts für dich. Und das machen andere.
Klar, also das ist ja eh, also ich weiß nicht, zum Beispiel Katrin, wie es bei euch an der Hochschule ist, aber an der Hochschule, wo ich jetzt auch gearbeitet habe und generell natürlich an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und dann gerade in dem Bereich soziale Arbeit und Erziehung, wenn man sich da die sozialen Hintergründe, die Klassenhintergründe der Studierenden anschaut, sind es sicher auch, also es sind viele ErstakademikerInnen, es sind viele Studierende auch aus eher einkommensärmeren Verhältnissen oder der Mittelklasse, aber es gab wirklich wenig Studierende, die beispielsweise in der Early Education aus klassenprivilegierteren Verhältnissen kommen. Es gibt sicher Ausnahmen, aber es ist jetzt sicherlich kein Beruf, den Menschen aus der Oberklasse jetzt ihren Kindern sofort auf den Weg geben. Das ist einfach so, dass ja auch Berufe natürlich gesellschaftlich einsortiert werden, klassifiziert nach Einkommen und diese gesellschaftliche Abwertung Menschen natürlich auch zu spüren bekommen.
Ja, also ich würde, genau, das kann ich für uns bestätigen, dass es einfach viele gibt, die dann zu den Ersten gehören in der Familie, die studieren. Andererseits gibt es auch viele, die schon studiert haben und gerade eben solche, also Fachhochschulen oder eben Äquivalente früher. Was, glaube ich, mir noch wichtig ist mit Blick auf diesen Ausgangspunkt, den wir hatten, also diese Kontroverse zwischen Menschen, die nicht besonders gut verdienen oder wenig verdienen und denjenigen, die dann ausgeschlossen sind aus Erwerbsarbeit und von Transfereinkommen leben müssen, diese biografische Herangehensweise noch mal ein bisschen nach hinten zu verlängern. Also unsere Hochschule liegt in Ostdeutschland und viele der Generationen, die jetzt so langsam in Rente geht, also der Kolleginnen, die jetzt in Rente gehen, die haben ihre Ausbildungen in der DDR gemacht und die sind nicht anerkannt worden. Das heißt, die mussten dann nochmal studieren und nach Weststandards nochmal studieren. Dann gab es eine große Erwerbslosigkeit mit dem Einknicken der Geburtenraten in den 90er Jahren und dann eben langsam sozusagen wieder eine Erholung dieses Sektors bis hin zu der Versorgungsstärke, die wir halt in den ostdeutschen Bundesländern haben, mit der Anzahl von Fachkräften, die dann hier eben auch gebraucht werden. Ich finde das total wichtig, diese biografischen Erfahrungen auch immer wieder nochmal mit reinzuholen, auch in dieser längeren, langfristigen Entwicklung, weil ich mir gut vorstellen kann, dass bei manchen eben diese Erfahrungen zu einer Verbitterung geführt haben und tatsächlich auch zu so einer Haltung, was ja manchmal der Fall ist, dass eben eigene Erfahrungen der Benachteiligung dann nicht dazu führen, empathisch zu reagieren, sondern dann eher zu verhärten und zu sagen, ich habe mich eben auch durchgebissen und ich habe es mir vom Munde abgespart, das sollen eben andere auch tun. Und solche Diskussionen kann ich mir vorstellen, Frances, dass du die in den Workshops auch hast. Und ich glaube, das ist wichtig, an diese biografischen Erfahrungen ranzugehen.
Ist das auch was man mit Kindern thematisieren kann und sollte? Also die Frage, wir sprechen über unterschiedliche Herkünfte, wir sprechen über unterschiedliche Elternhäuser, wir sprechen über Vielfalt. Ist das was man auch inhaltlich vielleicht so als, weiß ich nicht, Themenprojekte oder sowas mit reinnehmen könnte im Kita-Alltag, da auch schon eine Sensibilität versuchen zu schaffen, um sozusagen auch einen Grundstein für die Kinder zu legen? Also, dass die auch wissen, so, ich bin nicht irgendwie im Vakuum einfach, sondern ich bin auch verflechtet in bestimmte Systeme und soziale Beziehungen. Und das macht etwas mit mir. Aber es zu benennen, auch hier ist der Anfang, vielleicht auch es zu ändern.
Also ich finde praktische Ansatzpunkte, die signalisieren, wir sind empathisch und solidarisch. Das finde ich total wichtig. Und eben Situationen der Beschämung zu vermeiden, das wäre schon mal viel, wenn das passieren würde. Und inwiefern jetzt eigene Erfahrungen von Kindern und Familien in den Gruppen, also eigene Erfahrungen von Kindern und Familien mit Klassismus in den Gruppen thematisiert werden können, das und sollen, das finde ich, muss man wirklich schauen, ob die das wollen, ob die es auch vielleicht selber in der einen oder anderen Art und Weise ansprechen. Das tun Kinder ja auch. Mhm. Also zum Beispiel zu sagen, wenn sie rausgehen sollen zum Spielen, ich will nicht so richtig, mein Schuh drückt, weil er halt zu klein ist. Oder hinfliegen immer wieder, weil er zu groß ist. So eine Sachen. Und dann vielleicht ist wirklich dieser praktische Umgang wichtig. Es gibt gute Ansätze, sie hatten nach Ansätzen gefragt, dann sage ich jetzt mal ein paar Kleiderkisten oder Wäscheservice oder in der Kita sozusagen zu organisieren. Das machen Einrichtungen. Das kann so eine Form von Beschämung für Kinder vermeiden helfen. Mhm.
Da wollte ich tatsächlich gerade mal, also was könnten Sie Fachkräften direkt mitgeben, was Sie mal ausprobieren könnten, so in Ihrem Alltag, um das Ganze auch ein bisschen einzuweben? Gerne noch weitere Ideen, weil ich glaube, uns hören tatsächlich viele Fachkräfte auch zu, die nach der ganzen Theorie auch gerne wüssten, okay, wie kann ich das konkret auch umsetzen oder versuchen umzusetzen? Klar, dass es immer eine Einzelfallentscheidung ist, aber vielleicht gibt es ja so Best Practices, die in vielen Kitas schon funktioniert haben.
Ja, ich arbeite aktuell ja nicht so viel mit Kindern, deswegen sind das jetzt einfach so ein paar Ideen, aber es ist jetzt nicht wirklich mein Fachschwerpunkt, überhaupt nicht insofern. Mir ist aber aufgefallen, es gibt bei Kinderbüchern beispielsweise ja ganz viele Listen schon, Kinderbücher, die irgendwie rassismuskritisch sind oder die Sexismus ansprechen oder andere Familienformen. Und ich glaube, da wird hoffentlich jetzt auch noch mal viel passieren in nächster Zeit. Also ich weiß nicht, ob es da schon Beispiele gibt für Kinderbücher, die also sicherlich auch irgendwie Klassenverhältnisse, Klasse irgendwie ansprechen oder dann Gespräch ermöglichen, dass man da natürlich schauen kann, bei den Kinderbüchern, die vorhanden sind, welche Lebensrealitäten werden da abgebildet oder ab einem gewissen Alter ist es sicher möglich, auch über Ungleichheiten, gesellschaftliche Ungleichheiten zu sprechen. Und da, also ich weiß, dass wir in meiner Kita beispielsweise oft auch bei Demonstrationen zusammen waren, also zum Notstand im Kita-Bereich, dass wir da gemeinsam als Gruppe dann auch mit für bessere Arbeitsbedingungen oder bessere Ausstattung der Kitas zum Beispiel auf der Straße waren und natürlich jetzt auch mit Fridays for Futures oder Bewegungen, die auch Kinder ansprechen, ab einem gewissen Alter es vielleicht auch wirklich möglich ist, dass auch irgendwie da irgendwie ins Gespräch drüber zu kommen. Aber ab welchem Alter genau, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber es ist natürlich über Kinderbücher eine Möglichkeit, da schon mal zu sprechen über die Verteilung von Reichtum, von Vermögen auch weltweit vielleicht. Also das kann man sich dann ja schon vorstellen. Wie kann es sein, dass irgendwie die reichsten 3-4 Menschen halt so einen Großteil des gesamten Geldes haben, dass man da vielleicht über die Zusammenhänge auch schon ins Gespräch kommt. Weil beim Thema Klimaschutz, zum Beispiel Klimakatastrophe, ist es ja auch möglich, schon sehr früh Kinder auch dafür zu interessieren. Und beim Thema Klasse, Klassenverhältnisse, Kapitalismus gibt es hoffentlich auch schon Ansätze, das schon in die Kindheitspädagogik auch mit reinzubringen.
Gibt es die, Frau Reimer-Gordinska, ja?
Also thematisieren tun Kinder im Alltag, wenn man genau hinguckt. Bei uns waren eben Kinder etwa ab 3 Jahren dabei, tun sie das ab 3 Jahren. Und unser Ansatz ist eben der, vor allem sensibel zu werden für solche Alltagssituationen, in denen bestimmte Facetten von Klassismus, von Rassismus und so weiter auftauchen und da dann anzusetzen. Und das kann zum Beispiel sein, dass 2 Mädchen am Tisch sitzen und ein Junge hinzutritt und die anfangen zu kichern und sich über ihn lustig zu machen, weil sie meinen, von ihm ginge ein muffiger Geruch aus. Und tatsächlich ging wohl von ihm muffiger Geruch aus, weil die Kleidung nicht gewaschen war. Sowas sind Situationen. Und das ist nicht, also das sind diese kleinen Situationen und was noch nicht umgesetzt worden ist, was ich aber spannend fände, das hat es früher in den 70er Jahren durchaus schon gegeben, so eine Exkursion zu machen und sich mal wechselseitig zu besuchen in Kitas sozusagen, die in einem Stadtteil leben, der prekarisiert ist und in einen anderen Stadtteil zu gehen, wo eben eine Kita ganz anders aussieht. Und dann mit den Kindern tatsächlich zu sprechen, was das für einen Eindruck auf sie macht. Das war eine Idee, die ist nicht mehr zur Umsetzung gekommen, fände ich höchst spannend. Sowas hat es früher gegeben mit älteren Kita-Kindern, mit Grundschulkindern ist es gemacht worden, um sozusagen unterschiedliche Lebenswelten dann auch sinnfällig werden zu lassen und nicht, was ja in Kinderbüchern dann passiert, oftmals absolute Armut zu thematisieren oder zu sagen, über Weihnachten im Schuhkarton, Armut findet in anderen Regionen der Welt statt, aber nicht bei uns. Mhm. Also um davon so ein bisschen wegzukommen, wären das, finde ich, gute Ansätze. Und vielleicht kann man auch Kinderbücher produzieren und überhaupt mal fragen, anfangen zu fragen, was die Kinder sich denn wünschen, die betroffen sind. Das haben wir auch noch nicht getan, das wäre ein nächstes Projekt.
Mhm. Also die mit einzubeziehen, die tatsächlich betroffen sind. Mhm. Das hat ja auch jetzt der Kinderreport 2021 gezeigt. Das fand ich ganz interessant, dass eine der wichtigsten vielleicht Hebel gegen Klassismus auch ist, dass Kinder mitbestimmen können. Also dass sie selbst einfach, egal aus welchem Milieu sie kommen, sie haben die gleiche Mitbestimmungsrechte, sie haben die gleiche Stimme, sie haben die gleiche, in Anführungszeichen, Macht in der Kita, Dinge mit, ja, bei Entscheidungen einfach ihren Part zu spielen. Ist das was Sie auch aus Ihrer Praxis kennen, Frau Remmer-Godinskaya?
Genau genommen würde ich sagen, Kinder haben nie dieselbe Machtposition wie Erwachsene. Also wir kommen da nicht raus. Wir kommen in keinem pädagogischen Setting kommen wir da raus, dass es eine Machthierarchie gibt. Die Frage ist, wie Erwachsene Kinder damit umgehen können. Interessanterweise haben wir so manche Szenen mitbeobachtet, in denen Kinder selber adultistisch anderen Kindern gegenüber agieren. Also sehr schnell verstanden haben, dass es adultistische Strukturen gibt, die so funktionieren, dass wenn man etwas älter oder etwas größer ist, angeblich mehr Rechte hat und genau das dann versuchen, auch in Anschlag zu bringen, wenn zum Beispiel ein Konflikt um Spielzeug oder so entstanden ist. Aber genau, wir waren jetzt eigentlich woanders bei Beteiligung, genau.
Und ich finde es
Mitbestimmung, Beteiligung, genau. Also ja, ich würde das, glaube ich, einerseits ungerne, wie jetzt in dem Report nahegelegt, so als Mittel zum Zweck sehen. Also ich finde es toll, wenn das der Effekt ist, aber erstmal ist mir, glaube ich, wichtig zu sagen, dass das Recht auf Gehör, auf Mitbestimmung an sich ein Kinderrecht ist und dass wir gucken müssen, dass bestmöglich in allen pädagogischen Settings umzusetzen.
Okay. Es stimmt, wir sind schon ziemlich lange im Gespräch. Vielleicht machen wir hier so einen Cut und eine Frage noch an Sie beide. Wenn Sie jetzt so ein bisschen nach vorne blicken und wir stellen uns die Kita der Zukunft vor, die ist jetzt schon klassismussensibler, als vielleicht viele Kitas heute sind. Was bedeutet das? Was würde ja das auch für die Kinder bedeuten, dorthin zu gehen? Was wäre anders? Vielleicht auch gerade als bei Ihnen, Frances Sieg, in der Kindheit geschehen.
Es ist lustig, weil wir ein Modul haben in dem in dem berufsbegleitenden Studiengang und das zusammen mit zwei KollegInnen mache ich das seit Jahren und die gemeinsame Aufgabe zum Schluss ist ein Poster Kita der Zukunft zu entwickeln in der Gruppe. Und die Bandbreite ist sehr, sehr groß und ich könnte jetzt gar nicht sagen, was das eine ist. Was ich toll finde, ist, dass dann beispielsweise von den KollegInnen oder wenn von den KollegInnen keine Wolkenkuckucksheime aufs Poster gebracht werden, sondern von der Realität ausgegangen wird, diese Realität analysiert wird und gezeigt wird, wo wirklich Schwierigkeiten bestehen und wie sie selber da auch mit drin stecken. Stichwort Care-Arbeit, mangelnde Anerkennung, Anforderungen 24/7, um noch passförmiger zu sein für so einen entfesselten Erwerbsarbeitsmarkt und so weiter. Und aber eben auch alles, was wir ansonsten angesprochen haben mit Blick auf die Kinder und dann zeigen, wie sie da rauskommen wollen, also wie sie diesem Ideal, dem sie verpflichtet sind, rechtlich, beruflich, vom Berufsethos her, wie sie beitragen können, in der Perspektive von 5 bis 10 Jahren als Leitung dafür zu sorgen, dass diese Ungleichheiten minimiert werden. Und dann eben genau so eine Prozesse konkret schildern, was das bedeutet, Zeit zu schaffen für Teamreflexion, miteinander zu sprechen, sich externe Leute reinzuholen, auch nicht zu sehr hin und her zu springen, sondern miteinander zu bestimmen, was soll jetzt unser zentrales Thema sein, dabei möglichst auch Kinder beteiligen, auch Eltern beteiligen und gemeinsam sich auf den Weg zu machen und das eben peu à peu, Thema für Thema und möglichst proaktiv und nicht nur reaktiv.
Mhm. Frances Sieg?
Ja, ich denke, also Kitas können natürlich nicht die soziale Ungleichheit, die in der Gesellschaft besteht, komplett auffangen oder transformieren. Und deswegen ist es natürlich wichtig, sich da auch nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Aber ich kann mich bei vielen Punkten anschließen. Also natürlich sollte eine Kita der Zukunft zum einen, also die Fachkräfte sollten fair entlohnt werden, gute Arbeitsbedingungen haben, gesellschaftlich wertgeschätzt werden. Und auch den Eltern und Kindern, die von Klassismus betroffen sind, ja, ihnen sollte Wertschätzung entgegengebracht werden, Respekt. Und es sollte geschaut werden, wie wird mit der Ungleichheit, die da ist, umgegangen. Also gibt es Möglichkeiten der Umverteilung innerhalb der Kita, Möglichkeiten, da auch vielleicht ein bisschen gegenzusteuern, was die finanzielle Ungleichheit betrifft. Und wie ich schon gesagt habe, von sowohl Freizeitgestaltung, also was auch gemacht wird oder welche Kinderbücher gelesen werden oder mit welchen Themen sich beschäftigt wird, dass da natürlich auch geschaut wird, wie kann da das Thema soziale Ungleichheit, Klasse mitverhandelt werden und dass es nicht runterrutscht bei den unterschiedlichen Diversitätskategorien. Mhm. Und prinzipiell würde sich das dann einfach zeigen, dass Kinder sich wohlfühlen und auch die Eltern unabhängig von ihrer sozialen Position.
Dass sie sich wohlfühlen und respektiert werden.
Ja, und halt Fragen von, also es ist die Frage, inwiefern Kita auch gegen soziale Ungleichheit wirken kann, was da der Handlungsraum ist. Hm. Und ob es da vielleicht auch schon mal andere Modelle gab von solidarischer Unterstützung innerhalb von Kita-Kontexten, könnte man natürlich auch noch mal überlegen. Ich denke, da könnte man sich vielleicht ein paar Sachen noch abschauen aus der Kinderladenbewegung, wo da ja noch mal andere Modelle vorhanden waren, teilweise mit Umverteilung innerhalb von Kita oder auch wie sich Familien unterschiedlich gegenseitig unterstützen können, je nach unterschiedlichen Ressourcen, die auch vorhanden sind.
Na, für die Rahmenbedingungen, das finde ich auch total wichtig, eben gemeinsam sich für die Rahmenbedingungen einzusetzen, sei es, und das ist oft der Fall bei den Studierenden bei uns, sich gewerkschaftlich zu organisieren, eben für entsprechende Lohnabschlüsse zu streiten, aber eben auch, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, Fragen von Betreuungsschlüsseln. Also die sind nach wie vor zwischen Ost und West zu Ungunsten derjenigen, die in Ostdeutschland arbeiten, ungleich. Also solche Faktoren mit reinzunehmen, auch dafür zu kämpfen, dass Konzeptarbeit anerkannt wird in einem größeren Umfang. Also dass eben nicht die ganze Zeit direkt am Kind, wie es immer heißt, ich mag das nicht, aber für die Arbeit am Kind sozusagen aufgewendet werden muss, sondern wirklich die Zeit für Dokumentation, Reflexion, Fortbildung dann auch wirklich da ist, um eine Qualität in der frühen Bildung zu gewährleisten, die eben für mich heißt, Bildungsangebote machen zu können, aber eben auch Ungleichheiten abzubauen dabei.
Wunderbar. Katrin Reimer-Godinskaya und Frances Sieg, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einblicke.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für das Gespräch.
Danke auch von mir.
Das waren Frances Sieg, Kulturanthropologin, Geschlechterforscherin und Antidiskriminierungstrainerin, und Katrin Reimer-Godinskaya, Professorin für kindliche Entwicklung, Bildung und Sozialisation an der Hochschule Magdeburg-Stendal, die sich beide intensiv mit Klassismus befassen. Und weil das Thema so groß und auch umfassend ist, verlinken wir in den Shownotes zu dieser Sendung weitere Lektüre-Tipps, unter anderem auch von unseren beiden Gästen, für alle, die sich in das Thema noch ein bisschen mehr vertiefen wollen. Und damit endet die zweite Folge unseres Podcasts. Die nächste erscheint im Winter und wird sich mit dem Thema Übergang von der Kita zur Schule befassen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Die heutige Folge wurde von Jannis Hesterberg vom AWO-Bundesverband und Dr. Theresa Lehmann vom Bundesverband für Kindertagespflege konzipiert. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönicke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Und dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, eine positive Bewertung dalasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der 6 Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Diese sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband, und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Und das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert. Weitere Informationen zum Vorhaben findet ihr auch auf der Projektwebseite duvk.de. Das ist kurz für Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung, also duvk.de.